Ich lese uns den Predigttext aus Jesaja 8, 22 bis 9, Vers 7 aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Man wird zur Erde blicken und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel, und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand wie ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun.
Morgen. Mal gucken, ob wir hier... Ja, es funktioniert. Super. Ich freue mich sehr, mit euch uns diese Stelle gemeinsam anzugucken. Mich schon seit einer ganzen Weile darauf gefreut. Ich möchte kurz zu Anfang mit uns beten und dann steigen wir ein. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es heute um dein Wort geht, was du dem Jesaja damals vermittelt hast, klar gemacht hast, dass er das schreiben soll, was er von dir bekommen hat und dass das jetzt Jahrtausende später uns ansprechen kann. Dass dein Geist diese Worte nehmen kann, um unsere Herzen zu bewegen und zu berühren, dass wir dich erleben dürfen, heute Morgen hier im Gottesdienst. Und wir bitten dich darum, dass du uns dabei hilfst. Wir bitten dich, dass all das, was uns ablenkt, jetzt weggenommen wird in unserem Denken und dass wir dir unsere volle Aufmerksamkeit und deinem Wort schenken dürfen. Amen. Ich möchte vorneweg sagen, manche Bibelstellen, die sind so ein bisschen wie Zuckerwatte oder dunkle Schokolade, die legt man sich auf die Zunge und lehnt sich zurück und genießt. Diese Stelle ist nicht so eine Stelle. Diese Stelle ist eher sowas wie Beef Jerky, wer das kennt. Man steckt sich das in den Mund und schmeckt erstmal gar nichts, sondern kaut und irgendwann, lecker, dann ist toll. Es ist ein bisschen Arbeit, das heißt, ich würde euch bitten, passt gut auf, seid mit mir dabei, dass wir versuchen, die Stelle so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Das ist eigentlich eine relativ bekannte Stelle zu Weihnachten, ich weiß nicht, wer sie schon mal gehört hat, aber wenn es euch so geht wie mir, dann gibt es da so eine Falle. Man hört, wunderbarer Ratgeber und so weiter, diese berühmte Stelle, ein Kind ist uns geboren und man denkt direkt, das ist Jesus. So als hätte Paulus das geschrieben oder Petrus. Man nimmt die Stelle, obwohl sie 700 vor Christus geschrieben wurde und man denkt sich, na, das ist doch Jesus. Und man verpasst vielleicht sehr, sehr viel der Bedeutung, die eigentlich drinsteckt, die man eigentlich gehabt hätte, wenn wir vorher nämlich den Schritt machen, zu überlegen, wer hat das geschrieben, wann wurde das geschrieben und was hat er sich eigentlich dabei gedacht? Wir überspringen sonst sehr viel. Oder noch schlimmer, anstatt dass wir Exegese betreiben, das bedeutet, wir holen aus dem Text das heraus, was drin ist, machen wir sogenannte Esegese. Wir nehmen das, was wir eigentlich gern hätten, was im Text drin steht, und wir stecken sie hinein in den Text, stülpen unsere Bedeutung, unsere Wunschbedeutung über den Text drüber und denken uns, ja, das bedeutet das bestimmt so und dann sind wir dabei, gar nicht das zu bekommen, was Gott für uns hat. Deswegen haben wir extra in der Textlesung das Ganze drumherum mitgelesen. Und ich möchte gern, dass wir einmal von vorne den Text durchgehen und nochmal bedenken, worum geht's hier, in welchem Kontext wurde das geschrieben und dass wir das gemeinsam verstehen. Okay, das heißt, es fängt an mit, man wird zur Erde blicken, siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat. Wir stoppen da mal kurz. Sebulon, Naphtali, mal kurz zur Erklärung, sind zwei Stämme Israels. Die sind im nördlichen Israel und sie wurden von diesem Typen hier, Tiglath-Pileser III., um etwa, wann war das, 733 vor Christus, erobert, besiegt. Die Bevölkerung wurde als Gefangene weggeführt. Und nicht nur das, sondern Israel war zu dieser Zeit gespaltenes Land. Es gab das nördliche Israel und das südliche Königreich Juda. Und König Ahas aus Juda, er hatte sich verbündet mit diesem König, um sich gegen Israel, also das andere Reich, zu verteidigen. Das Ganze kann man sich in 2. Könige 15 und 16 durchlesen. Wikipedia gibt auch sehr interessante Details, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber der Punkt ist der folgende. Jesaja schreibt das, was wir gerade gelesen haben, 1-2 Jahrzehnte, nachdem das passiert ist. Das heißt, in seiner Situation spricht er ein gespaltenes Land an, wo die Feinde Gottes, die Gott weder kennen noch respektieren, absolute Gewalt haben über viele Bereiche, große Bereiche Israels. Und Hoffnung, dass Dinge besser werden, ist kaum zu spüren. Es fühlt sich an so, als ob du bei Nacht tappst und dann stehst du vor einem Abgrund und du merkst, da unten ist noch dunkler und plötzlich kommt jemand von hinten, schubst dich und du fällst in diesen Abgrund. Keine Ahnung, ob ihr dieses Gefühl kennt in eurem Leben, aber Israel kannte dieses Gefühl nur allzu gut. Da denkt man, man ist eigentlich am Boden angelangt, man ist endlich am absoluten Tiefpunkt und auf einmal bricht das noch durch und man fällt noch tiefer. Gott will eigentlich natürlich, zum Glück, werden wir ja weiter lesen, Hoffnung geben. Sonst wäre das ja auch nicht so wirklich eine gute Weihnachtsstelle, wenn wir stoppen würden mit Dunkel, Tiefe, Finsternis und so weiter. Und Jesaja sagt, das Dunkel bleibt nicht. Das Dunkel bleibt nicht. Bevor wir jetzt allzu schnell zu dieser Hoffnung kommen, ist eine Sache, glaube ich, erstmal wichtig. Die ist mir wichtig, dass wir die nochmal uns entweder zum ersten Mal oder ganz neu hinter die Ohren schreiben. Gott zu kennen, wirklich zu kennen, wird heißen, auch die Dunkelheit zu kennen. Zu Gott zu gehören bedeutet nicht, dass man nicht dunkle Zeiten erleben wird. Was es bedeutet, ist, dass Gott mit uns in dieser Dunkelheit sein wird. Und dass irgendwann das Licht kommt. Das haben wir letzte Woche gehört. Gott ist Immanuel. Nicht Gott da oben, nicht Gott, der irgendwann uns retten wird. Gott, der mit uns ist. Präsenz. Okay. Und er sagt, so wie es Schmach gebracht wurde über diese Bereiche, so bringt die spätere Zeit, also die spätere, bringt den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und den Kreis der Nationen zu ehren. Das sind, kurze Erklärung, drei Gebiete. Und zwar genau die Gebiete, die Tiglath-Pileser III. Erobert hat im nördlichen Israel, direkt in der Nähe des Sees Genezareth. Direkt bei Galiläa. Galil bedeutet Kreis, Kreis der Nationen. Das ist der Bereich von Galiläa. Und diese Gegenden haben viel Dunkelheit erlebt, viel Schmach erlebt, aber es wird eine Zeit geben, sagt Jesaja, da werden sie Ehre erleben. Das Dunkel bleibt nicht. Jetzt würde ich den allerersten direkten Bogen doch schlagen wollen zu Jesus. In Matthäus 4 lesen wir Folgendes. Jesus verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Und dann zitiert Matthäus genau unsere Weihnachtsstelle. Ja, Matthäus 4, 13 bis 14. Jesus ist extra in die Gegend gezogen, von Kapernaum, da wo Petrus gewohnt hat und so weiter, da hat er die alle getroffen. Er ist extra dahin gezogen, damit diese Stelle in Jesaja erfüllt wird, unter anderem. Es gab ein paar andere Gründe noch mit Johannes der Täufer und so weiter und so fort. Aber das war eines der Dinge, an die Jesus anscheinend gedacht hat, als er extra dahin gezogen ist, von Nazareth dahin. Ihm war wichtig, dass das, was wir hier lesen, durch ihn erfüllt wird. Jesaja sagt, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Ganz kurz, auch hier müssen wir überlegen, immer eine gute Frage, wenn man Bibel liest, wer tut was? Schaut euch die Verben an und überlegt, wer tut diese Verben und worum geht es hier? Und ihr werdet, das hilft mir immer, weil wenn wir hier zum Beispiel diese Stelle uns angucken, das Volk lebt, wohnt, sieht, jubelt und freut sich. Das ist die Aufgabe des Volkes Gottes. Leben, wohnen, sehen, jubeln, freuen. Gott, Gottes Licht, leuchtet auf, macht Freude, vermehrt den Jubel. Das ist dieser rote Faden, den wir in der ganzen Bibel sehen. Das ist das sogenannte Evangelium, die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott macht Licht. Gott rettet. Auf Hebräisch, Gott rettet, haben wir letzte Woche auch schon gehört, Jeschua, Jesus. Gott rettet. Wir retten uns nicht selbst. Das Volk macht sich hier kein eigenes Licht. Es rettet sich nicht selbst. Da gibt es nicht plötzlich jemanden im Volk, der aufsteht und es irgendwie hinkriegt, dass das Volk sich rettet, sondern es wird ihnen ein Licht erscheinen. Und Jesaja wendet sich plötzlich in seiner Erzählung hier zu Gott und sagt, Gott, du, er macht so ein Gebet plötzlich. Du, Gott, du machst unsere Freude groß. Und die Freude wird so groß werden, dass dieser ganze Schmerz, die ganze Dunkelheit vorher so klein wirken wird. Paulus sagt später im Neuen Testament so etwas Ähnliches, da muss ich dran denken, er sagt, irgendwann wird es so sein, dass all das Leid, was wir durchmachen, nicht mal wert ist, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die Gott schenken wird. Das heißt, es wird eine riesige Freude geben und dann erklärt er uns, woher die Freude kommt, Jesaja. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Drei Dinge werden zerbrochen. Das Joch ihrer Last, das ist ja, die Tiere im Feld haben so ein Joch auf den Schultern, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers. Eigentlich ist ein Joch wirklich was für Tiere, aber genauso wurden sie von ihren Unterdrückern behandelt. Wie Sklaven, wie absolute Untermenschen. Und sie haben jemanden, der drückt sie mit Gewalt mit so einem Stab in die Knie. Und sie haben einen Treiber, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Einen Sklaventreiber. Was tut Gott? Woher kommt die Freude? Er zerbricht alle drei. Wie am Tage Midians. Jetzt fragt man sich vielleicht, am Tage Midians, was ist denn das? Da geht es um den hier. Das ist Gideon. Tolle, tolle, tolle Geschichte. War eine meiner Lieblingsgeschichten als Kind in der Sonntagsschule. Da war es so, dass Israel bedroht wurde von einer riesigen Armee. Und Gott hat über Gideon 300 Mann sich ausgesucht. Die haben sich nachts in der Finsternis, man merke auf, in den Hügeln angeschlichen, um die Armee herum, haben Fackeln gehabt in Krügen und haben auf Gideons Zeichen plötzlich das Licht in der Finsternis aufleuchten lassen. Und haben die Krüge zerschmettert und geschrien. Und auf einmal war in der Finsternis war Licht und es war laut und die feindliche Armee hat gedacht, wir werden angegriffen von einer anderen feindlichen riesigen Armee und haben Panik gehabt und haben sich selbst gegenseitig angegriffen und Gott hat den Sieg geschenkt. Wie am Tage Midians. Ich denke, es ist überhaupt nicht unverständlich, dass Israel gedacht hat, der Messias, der wird so werden wie Gideon der Zweite. Weil das sagt Jesaja. Er sagt, Gott wird den Stab unserer Feinde zerbrechen, genauso wie damals Gideon. Und Leute wie Petrus oder Paulus oder wer auch immer, die sind groß geworden als Kinder. Die haben die Geschichte Gideons auch gehört. Rauf und runter. Die haben immer wieder gehört. Und eines Tages, da kommt der Messias und der wird uns auch so retten. Und das ist biblisch. der Messias wird versprochen, dass er so kommen wird wie Gideon, um Israel zu retten. Aber jetzt gibt es einen Hinweis, wenn man nämlich genau liest, der glaube ich, im Nachhinein zeigt, dass diese Erwartungen, dass die Römer zum Beispiel geschlagen würden, einfach von Messias militärisch, dass diese Erwartungen zu klein waren. Da wurde zu klein gedacht. Es wurde gedacht, es wird ein militärischer Held kommen wie Gideon, der wird genauso wie Gideon sein. Aber Jesaja sagt, nein, es wird noch viel, viel größer als Gideon. Er sagt, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Jesaja redet nicht von den Stiefeln der Unterdrücker, er redet von allen Stiefeln aller Soldaten jemals. Er redet nicht nur von den Mänteln der Unterdrücker, er redet von allen Mänteln von allen Soldaten. Er sagt, der neue Tag Midians wird nicht nur unsere Feinde besiegen als Israel, sondern nach diesem Tag wird es gar keine Feindschaften mehr geben. Es Soldat als Beruf wird nicht mehr existieren. Es wird nie wieder Krieg geben. Das ist der neue Tag Midians. Das ist das, worauf wir hoffen können, sagt Jesaja. Wie? Jesaja, wie wird das passieren? Warum wird das passieren? Er sagt, na, das wird passieren, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn uns gegeben. Warum wird es eines Tages keine Soldaten mehr geben? Er sagt, weil jemand geboren werden wird. Und dieser jemand, der wird nicht nur irgendwie geboren, er wird uns geboren. Und dieser Sohn wird uns gegeben. Er wird für uns da sein. Wenn wir jetzt noch den größeren Kontext noch im Hinterkopf behalten, letzte Woche, Kapitel 7, gerade mal zwei Kapitel davor, da geht es auch um ein Kind. Da steht, da gibt es ein Kind, was einer Jungfrau geboren werden wird und man wird seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit uns. Jetzt ist natürlich die Frage, hat Jesaja damals schon Dreieinigkeit und die Inkarnation, dass Gott Mensch wird, hat er das wirklich so verstanden? Hat er das wirklich so gemeint? Vermutlich nicht. Vermutlich hat Jesaja das zu diesem Zeitpunkt nicht ganz verstanden. Was er aber verstanden hat und deswegen aufgeschrieben hat, ist, dass jemand geboren werden würde, der alle retten würde und der Gott repräsentieren würde. Und zwar perfekt repräsentieren würde. Und dass es den letztendlichen, schlussendlichen Sieg geben würde. Was für ein Sohn, was wird diesen Sohn kennzeichnen? Die Herrschaft, sagt Jesaja, ruht auf seiner Schulter. Kein Stab mehr auf der Schulter, der Stab ist zerbrochen. Herrschaft auf seiner Schulter. Er wird vollkommene Herrschaft so tragen wie du und ich T-Shirts. Das ist so, das wird für ihn leicht sein. Er wird einfach mal Herrschaft auf der Schulter, das wird ruhen auf seiner Schulter. Wir kennen vielleicht den Spruch, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Bei diesem Mann wird absolute Macht überhaupt nichts tun, sondern das wird einfach auf seiner Schulter ruhen. Er wird diese Herrschaft tragen, ohne Probleme, ohne auch nur den leichten, an die leichte Andeutung einer Korruption. Was wird das für ein Mann werden? Unglaublich. Und man nennt seinen Namen, aber jetzt springen wir ganz kurz, bevor wir zu dem eigentlichen Kern kommen, nochmal ganz kurz die Verse danach, weil da bestätigen wir nochmal den bisherigen Eindruck. Jesaja redet von deutlich mehr als einfach nur der Rettung der Unterdrückung Israels, sondern er redet von einem globalen, perfekten, unendlichen Frieden, was dieser Mann bringen wird. Groß ist die Herrschaft, der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird das tun. Kein Ende, es wird bis in Ewigkeit gestützt und wachsen. Und das alles wird womit erreicht? Allerletzter Spruch. Durch Gottes Eifer. Durch Gottes Eifer. Manchmal vergessen wir, oder ich zumindest, dass Gott ein eifernder Gott ist. Dass Gott Dinge will. Gott will Dinge. Und er will sie mehr als ich. Er will sie mehr als du. Er will sie leidenschaftlicher als du. Gott sitzt nicht gelangweilt rum und guckt, mal gucken, wie das so alles so wird und ich guck mal und beobachte. Gottes Eifer wird das alles erreichen, was wir gerade besprechen. Gott ist der leidenschaftliche Herr, der seinen eigenen Sohn in die Dunkelheit der Welt geschickt hat, der quasi seinem Sohn gesagt hat, jetzt spring hinterher in den Abgrund. Der ist gerade in die Finsternis gefallen, jetzt springst du bitte hinterher und rettest. Und der Sohn macht das für uns. Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, werden wir, glaube ich, schon mitbekommen haben, vieles von dem, was ich besprochen habe gerade, von dem, was Jesaja hier beschreibt, hat Jesus noch gar nicht erfüllt. Es gibt nämlich noch Soldatenstiefel. Ich habe keinen, sonst hätte ich vielleicht einen mitgebracht. Hier ist ein Soldatenstiefel, ja. Es gibt noch Soldatenstiefel. Es gibt immer noch blutgetränkte Mäntel. Er hat versprochen, dass die Sachen eines Tages aber erfüllt werden, wenn er kommt. Aber uns ist Jesus geboren worden. Einiges hat sich schon erfüllt. Ein Licht ist schon aufgeleuchtet über Sebulon und Naphtali, nämlich als Jesus kam. Er hat die Herrschaft übernommen. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesus sagte, alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben, sagte er nach seiner Auferstehung. Jesus ist Herr. Es ist nicht, dass Jesus Herr sein wird. Jesus ist Herr. Das heißt, Weihnachten feiern wir den Beginn der Erfüllung dieser Versprechen. Das ist quasi die Vorauszahlung, dass der Rest abbezahlt wird. Das mussten wir, als wir ein Haus gebaut haben, mussten wir das machen. Eigenkapital und so weiter, eine Vorauszahlung, um zu beweisen, dass der Rest auch kommen wird. Jesus ist die Vorauszahlung dieser Versprechen. Das feiern wir. Okay, sein Name wird sein. Jetzt kommen 8 Begriffe und die sind eigentlich ganz gut anzuordnen als 4 Paare. Allerdings ist beim ersten Paar so ein bisschen was Besonderes. Also die ersten beiden Begriffe, da ist in einigen der Urtexte so ein Lesepausezeichen zwischen wunderbar und Ratgeber. Das heißt, die Kommentare sind sich nicht ganz einig. Heißt es eigentlich Wunder und Ratgeber oder heißt es wunderbarer Ratgeber? Es ist beides eigentlich denkbar. Es könnte sogar ein Wortspiel sein, dass er eigentlich beides meint. Ne? Sowohl das eine als auch das andere. Man könnte auf jeden Fall sagen, Jesus ist ein Wunder. Diese Idee, dass seit circa 4 vor Christus Gott, der Sohn, Mensch ist für den Rest der Ewigkeit, ist unglaublich. Gott, der Sohn, ist seit seiner Geburt oder seit seiner Empfängnis, ist Gott, der Sohn, ein Mensch, zusätzlich dazu, dass er Gott ist. Anders gesagt, auf dem Thron des gesamten Universums, Himmel und Erde, sagt uns Gottes Wort eindeutig, sitzt ein Mensch. Dort sitzt ein Mensch, Jesus. Wir würden da gucken, wenn wir den Thron sehen könnten, mit eigenen Augen würden wir dort einen Menschen sehen, auf dem Thron des Universums, und zwar wegen Weihnachten. Das ist ein Wunder. Das ist absolut unfassbar eigentlich, dass Gott nichts dagegen hat, dass sein Sohn Mensch ist, sondern dass sogar sein Plan ist. Wunder. Jetzt kommt Ratgeber. Das ist eigentlich immer, wenn dieses Wort vorkommt in der Bibel, ist eigentlich ein militärischer Ratgeber. Ist eigentlich ein Strategist. Welche Strategie fahren wir für unseren Krieg? Und dieser neue Retter, der wird ein Ratgeber sein, der wunderbar ist, der Dinge sich ausdenkt, auf die überhaupt keiner kommen würde. Beispiel mit Gideon, mit den 300 Mann. Eigentlich hatte Gideon viel mehr. Eigentlich hatte Gideon tausende Leute gesammelt. Und Gott, der Ratgeber, sagt dem Gideon, weiß nicht, ob ihr es wisst, deine Armee ist zu groß. Ich möchte, dass du jetzt Soldaten loswirst. Ihr seid zu viele, als dass ich euch retten würde. Was? Ja? Also vollkommener Schwachsinn eigentlich, wenn man normal denken würde über Armee, über Kampf, über Sieg, über alles. Ich habe vor einiger Zeit war es so, ich bin ja Informatiker, da war es so, dass eine KI zum allerersten Mal einen Menschen geschlagen hat im japanischen Brettspiel Go. Weiß nicht, wer das japanische Brettspiel Go kennt, ist so mit diesen weißen und schwarzen Steinchen, ja, so ähnlich wie Schach. Und zum allerersten Mal wurde dort ein Mensch geschlagen. Und ich habe das Spiel mal so mitgeguckt. Und da war es so, dass der Kommentator immer gesagt hat, ja, jetzt macht die KI das und jenes und das denkt sich die KI dabei, ja, genau. Und dann machte die KI einen Zug und dann war erst mal 10 Sekunden Stille. Und dann meinte der, ich glaube, jetzt hat er einen Fehler gemacht. So einen Zug würde man an dieser Stelle nicht machen. Ich glaube, es könnte ein Programmierfehler, ja, aber warte mal. Wenn man bedenkt das so und dann erklärt er das so ein paar Minuten und dann auf einmal wurde er immer aufgeregter und auf einmal erkannte er, dieser Zug war vollkommen unvorhergesehen. Kein Meister bis dahin wäre auf diese Idee gekommen, aber das war der entscheidende Wendepunkt des Spiels und dann hat die KI letztendlich gewonnen. Die KI, ja? Also ein Mensch wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber diese KI war einfach nur 1-2 Level stärker als der Mensch und kam auf eine Idee, auf die der Mensch nie gekommen wäre. Jetzt stellt euch Gott vor, stellt euch Jesus vor. Jesus ist 1000-mal, aber tausende Male höher in seinem Denken als du und ich. Seine Entscheidungen sind häufig eben überhaupt nicht das, was wir erwarten würden. Und das ist gut so. Jetzt sagt er, wunderbarer Ratgeber, starker Gott oder Held Gott oder Krieger Gott. Dieses Wort starker ist eigentlich, wird immer benutzt für menschliche Soldaten, die stark sind, Krieger. Ja, ein kriegerischer Soldat, der stark ist. Aber gleichzeitig, und das ist eigentlich das Krasse, das Kind, was uns geboren wird, wird hier beschrieben als der menschliche Kriegerheld, / Gott. Jesus ist dieser ultimative Krieger, der eben nicht gegen menschliche Feinde so kämpft, wie wir es erwarten würden. Ja, alle hatten erwartet, er ergreift sich ein Schwert oder vielleicht eine Fackel wie damals Gideon und er schlägt die Römer in die Flucht. Stattdessen schlägt er mit absoluter Leichtigkeit und Dominanz seine unsichtbaren Feinde durch seinen Tod am Kreuz, sodass letztendlich im Nachhinein nie wieder Kriege überhaupt existieren würden. Ja? Also er hätte natürlich einen Krieg schlagen können, hätte gewinnen können. So, was wäre passiert? Irgendwann hätten Feinde wieder angegriffen, das hätte alles weiter so passiert. Jesus, sein Plan war es, im Nachhinein Krieg überhaupt als Idee auszulöschen. Und das hat er getan durch seinen Tod am Kreuz. Wir dürfen uns Jesus nie, bitte nie, vorstellen als ein armes Opfer. Ach, der arme Jesus. Jesus sagte, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lege mein Leben nieder. Jesus ist der Kriegerheld Gottes, der stark ist und der Sieger ist. Jetzt kommt was Interessantes. Vater der Ewigkeit. Nanu, inwieweit ist denn Jesus ein Ewigkeitsvater? Ja, wer seine gute Theologie kennt aus der Bibel, ist auch gut so. Gott der Sohn ist nicht Gott der Vater. Das sind zwei unterschiedliche Personen. Gott ist 3 Personen in einem Gott. Er ist ein Gott, aber er ist 3 Personen und diese Personen sind nicht die anderen Personen. Gott der Sohn ist nicht Gott der Vater. Aber die Dreieinigkeit hat Jesaja hier ja auch gar nicht im Blick. Sondern was er meint ist, das Kind, was uns geboren wird, was uns als Licht in der Finsternis aufleuchtet und so weiter, eines Tages alle besiegen wird. Er wird unser Vater sein. Nur weil Jesus nicht Gott der Vater ist, heißt nicht, dass er nicht das Herz eines Vaters hat. Er hat das Herz eines Vaters. Er ist all das, was der Vater ist. Wenn du wissen willst, wie Gott der Vater ist, schau dir Jesus an, sagt Jesus uns selbst in Johannes. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und Jesus hat auch mehrmals dieses Vaterherz ganz eindeutig gezeigt. Zum Beispiel hat man letzte Woche gehört, die Stelle, als Freunde den Gelähmten vor Jesus bringen, sagt Jesus was zu diesem Gelähmten? Er sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Okay, denkt man sich, vielleicht war das ein Teenager oder so und Jesus als 30-Jähriger hat dann Sohn gesagt zu diesem Teenager. Naja, es gab auch eine Frau, die hatte 12 Jahre lang blutflüssige Krankheit und die hat Jesus Mantel berührt. Und Jesus hat zu ihr gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus hat ein Vaterherz. Für dich. Jesus ist der Vater der Ewigkeit. Die meisten Väter, traurigerweise, hören irgendwann auf, Väter zu sein, wenn sie sterben. Sie sind nicht mehr da. Jesus ist der Vater, der für immer bleiben wird. Er ist der Ewigkeitsvater. Und das letzte Pärchen, Fürst des Friedens oder der Shalom-Fürst, Shalom im Hebräischen. Shalom ist deutlich mehr, wie ihr das wisst, aber auch nicht weniger, aber mehr als Rettung vor Feinden. Shalom bedeutet ganzheitliche Gesundheit, Friede in allen Bereichen unseres Lebens, die Puzzleteile deines Lebens an genau den Stellen, wo sie eigentlich sein sollen, der Gesellschaft, an genau den Stellen, wo es sein soll, in deiner Familie. Alles so, wie es sein soll. Und das erste Wort, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, nachdem er auferstanden ist, ja, er ist auferstanden, sie sind im Zimmer, die Tür ist zu und sie haben Angst vor den Römern und Jesus erscheint ihnen. Das erste Wort, was ihnen sagt, Johannes 20, Friede sei mit euch. Shalom sei mit euch. Ich weiß nicht, ob bei dir gerade in deinem Leben es irgendwie, auch nur irgendwie nach Shalom aussieht. Ich hoffe, aber vielleicht nicht. Ich glaube, die damaligen Leser von Jesaja, die werden sich ihr Umfeld angeguckt haben und gedacht haben, wie soll jemals Shalom passieren? Jesaja, du hast uns hier gut Versprechen zu machen, aber wird es wirklich so sein, dass jemand geboren werden wird, der eines Tages die Herrschaft auf seiner Schulter mit Leichtigkeit tragen wird und allen Krieg und alle Feindschaft vernichten wird? Das hört sich alles viel zu schön an, als dass es wahr sein könnte. Und Gott sagt, gibt es überhaupt irgendwas, was zu schön ist, um wahr zu sein? Den Spruch gibt es in der Kinderbibel von meinen Kids, den finde ich ganz toll. Es gibt nichts, was zu schön ist, um wahr zu sein. Und wir haben den Lesern von Jesaja einiges voraus. Wir haben so einen kleinen Vorteil, weil wir können jetzt zurückblicken und können sagen, Jesus ist geboren worden. Jesus hat sich gezeigt als Wunder. Jesus ist als Licht aufgegangen. Und deswegen können wir nach vorne blicken mit Hoffnung und mit einer absoluten Sicherheit, dass Gott derjenige ist, der da die Kontrolle trägt und der Jesus geschickt hat. Ich glaube, keine Tat aus Jesu Leben hat das mehr demonstriert als sein Tod für uns am Kreuz. Da war es so, dass unsere Finsternis, die wir eigentlich im Herzen tragen, ohne ihn, sie hat ihn umgeben, damit sein Licht in unseren Herzen aufleuchten kann. Unsere Schuld hat er auf den Schultern getragen in Form eines Kreuzes, damit das Joch von unserer Sünde von unseren Schultern genommen wird. Wenn du heute das Gefühl hast, deine Sünde, die bedrückt dich, die drückt an deiner Schulter. Du hast das Recht, aufgrund dessen, was Jesus getan hat, diese Last einfach mal abzuwerfen. Denn er hat sie getragen für dich. Ist es dann nicht so, dass wir seinen Rat befolgen sollten? Auch wenn wir ihn vielleicht nicht verstehen. Wenn Gott uns Dinge sagt in der Bibel, die wir vielleicht so denken, naja, ich würde das aber anders machen oder so, sollten wir nicht ihm zuhören? Ja? Könnte es nicht sein, dass er 1000-mal schlauer ist als eine KI bei Go in allen Bereichen unseres Lebens? Ich möchte dich ermutigen jetzt, diese 5 Facetten, dass du dir jetzt einen einfach mal davon pickst. Wir machen mal einfach eine Minute Stille. Und dass du jetzt Wunder, Ratgeber, Gottes Held, Ewigkeitsvater, Friedensfürst. Und ich weiß nicht, ob eins von denen dich anspricht oder irgendwas anderes. Und dass wir jetzt eine Minute, du und Gott, dass du ihnen dafür dankst, dass du darüber nachdenkst, was es für dich bedeutet und dass du einfach in Liebe reagierst auf das, was er ist, wer er ist. Eine Minute. Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Es ist perfekt, um uns daran zu erinnern, was dieser Mann, der zugleich Gott ist, was er für dich und für mich getan hat. Wir wollen Stücke Brot zu uns nehmen, kleine Becher mit Traubensaft. Jesus selbst war es, der das Abendmahl damals eingesetzt hat. Lukas 22 möchte ich kurz lesen, Verse 19 bis 20. Da steht, Jesus nahm Brot, er dankte, er brach und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Für euch. Ein Kind für euch. Ein Sohn für euch gegeben. Sein Blut für euch. Sein Leib für euch. Gott ist ein Gott, der nichts zurückhält. Nicht mal seinen eigenen Sohn. Und das feiern wir beim Abendmahl. Dass wir sagen, ja, Jesus, dein Tod am Kreuz war für mich. War für mich. Meine Schuld ist auf deiner Schulter gewesen. Ich möchte sie nicht auf meiner tragen. Ich möchte gern beten und dann singen wir gemeinsam.